Buddenbrook. Dr. Mantelsack hatte Buddenbrook gesagt. Der Schall war noch in der Luft, und dennoch glaubte Hanno nicht daran. Ein Sausen war in seinen Ohren entstanden. Er blieb sitzen. »Herr Buddenbrook«, sagte Dr. Mantelsack und starrte ihn mit seinen saphirblauen, hervorquellenden Augen an, die hinter den scharfen Brillengläsern glänzten. »Wollen Sie die Güte haben?« »Gut, also es sollte so sein. So hatte es kommen müssen. Ganz anders, als er es sich gedacht hatte, aber nun war dennoch alles verloren. Er war nun gefasst. Ob es wohl ein sehr großes Gebrüll geben würde?« Er stand auf und war im Begriffe, eine unsinnige und lächerliche Entschuldigung vorzubringen, zu sagen, dass er vergessen habe, die Verse zu lernen, als er plötzlich gewahrte, dass sein Vordermann ihm das offene Buch hinhielt. Sein Vordermann, Hans Hermann Kilian, war ein kleiner Brauner mit fettem Haar und breiten Schultern. Er wollte Offizier werden und war so beseelt von Kameradschaftlichkeit, dass er selbst Johann Buddenbrook, den er doch nicht leiden mochte, nicht im Stiche ließ. Er wies sogar mit dem Zeigefinger auf die Stelle, wo anzufangen war. Und Hanno starrte dorthin und fing an zu lesen. Mit wankender Stimme und verzogenen Brauen und Lippen las er von dem goldenen Zeitalter, das zuerst entsprossen war und ohne Rächer, aus freiem Willen, ohne Gesetzesvorschrift, Treue und Recht gepflegt hatte. »Strafe und Furcht waren nicht vorhanden«, sagte er auf Lateinisch. »Es wurden weder drohende Worte auf angehefteter, eherner Tafel gelesen, noch scheute die bittende Schar das Antlitz ihres Richters.« Er las mit gequältem und angeekeltem Gesichtsausdruck, las mit Willen schlecht und unzusammenhängend, vernachlässigte absichtlich einzelne Bindungen, die in Kilians Buch mit Bleistift angegeben waren, sprach fehlerhafte Verse, stockte und arbeitete sich scheinbar nur mühsam vorwärts, immer gewärtig, dass der Ordinarius alles entdecken und sich auf ihn stürzen werde. Der diebische Genuss, das offene Buch vor sich zu sehen, verursachte ein Prickeln in seiner Haut. Aber er war voll Widerwillen und betrog mit Absicht so schlecht wie möglich, nur um den Betrug dadurch weniger gemein zu machen. Dann schwieg er, und es entstand eine Stille, in der er nicht aufzublicken wagte. Diese Stille war entsetzlich. Er war überzeugt, dass Dr. Mantelsack alles gesehen habe, und seine Lippen waren ganz weiß. Schließlich aber seufzte der Ordinarius und sagte: »O Buddenbrook, Sitaku ist es. Sie entschuldigen wohl ausnahmsweise das klassische Du. Wissen Sie, was Sie getan haben? Sie haben die Schönheit in den Staub gezogen. Sie haben sich benommen wie ein Vandale, wie ein Barbar. Sie sind ein amusisches Geschöpf, Buddenbrook. Man sieht es Ihnen an der Nase an. Wenn ich mich frage, ob Sie die ganze Zeit gehustet oder erhabene Verse gesprochen haben, so neige ich mehr der ersteren Ansicht zu. Tim hat wenig rhythmisches Gefühl entwickelt, aber gegen Sie ist er ein Genie, ein Rhapsode. Setzen Sie sich, Unseliger. Sie haben gelernt, gewiss, Sie haben gelernt. Ich kann Ihnen kein schlechtes Zeugnis geben. Sie haben sich wohl nach Kräften bemüht. Hören Sie. Erzählt man sich nicht, dass Sie musikalisch sind, dass Sie Klavier spielen? Wie ist das möglich? Nun, es ist gut, setzen Sie sich. Sie mögen fleißig gewesen sein. Es ist gut.« Er schrieb eine befriedigende Note in sein Taschenbuch und Hanno Buddenbrook setzte sich. Wie es vorhin bei dem Rhapsoden Tim gewesen war, so war es auch jetzt. Er konnte nicht umhin, sich durch das Lob, das in Dr. Mantelsacks Worten enthalten gewesen war, aufrichtig getroffen zu fühlen. Er war in diesem Augenblick ernstlich der Meinung, dass er ein etwas unbegabter, aber fleißiger Schüler sei, der verhältnismäßig mit Ehren aus der Sache hervorgegangen war, und er empfand deutlich, dass seine sämtlichen Klassengenossen, Hans Hermann Kilian nicht ausgeschlossen, eben derselben Anschauung huldigten. Wieder regte sich etwas wie Übelkeit in ihm. Aber er war zu ermattet, um über die Vorgänge nachzudenken. Bleich und zitternd schloss er die Augen und versank in Lethargie. Dr. Mantelsack aber setzte den Unterricht fort. Er ging zu den Versen über, die für heute neu zu präparieren waren, und rief Petersen auf. Petersen erhob sich, frisch, munter und zuversichtlich, in tapferer Attitüde, streitbar und bereit, den Strauß zu wagen. Und dennoch war ihm heute der Untergang bestimmt. Ja, die Stunde sollte nicht vorübergehen, ohne dass eine Katastrophe eintrat, weit schrecklicher als diejenige mit dem armen, kurzsichtigen Mumme. Petersen übersetzte, indem er dann und wann einen Blick auf die andere Seite seines Buches warf, dorthin, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hatte. Er trieb dies mit Geschick. Er tat, als störe ihn dort etwas, fuhr mit der Hand darüber hin und blies darauf, als gelte es ein Staubfäserchen oder dergleichen zu entfernen, das ihn inkommodierte. Und doch erfolgte nun das Entsetzliche. Dr. Mantelsack nämlich vollführte plötzlich eine heftige Bewegung, die Petersen mit einer ebensolchen Bewegung beantwortete. Und in demselben Augenblick verließ der Ordinarius das Katheder, er stürzte sich förmlich kopfüber hinab und ging mit langen, unaufhaltsamen Schritten auf Petersen zu. »Sie haben einen Schlüssel im Buche, eine Übersetzung«, sagte er, als er bei ihm stand.
»Einen Schlüssel? Ich? Nein«, stammelte Petersen.
Es war ein hübscher Junge, mit einem blonden Haarwulst über der Stirn und außerordentlich schönen blauen Augen, die jetzt angstvoll flackerten.
»Sie haben keinen Schlüssel im Buche?«
»Nein, Herr Oberlehrer, Herr Doktor, einen Schlüssel? Ich habe wahrhaftig keinen Schlüssel. Sie befinden sich im Irrtum. Sie haben mich in einem falschen Verdacht.«
Petersen redete, wie man eigentlich nicht zu reden pflegte. Die Angst bewirkte, dass er ordentlich gewählt sprach, in der Absicht, dadurch den Ordinarius zu erschüttern.
»Ich betrüge nicht«, sagte er aus übergroßer Not. »Ich bin immer ehrlich gewesen, mein Lebtag.«
Aber Dr. Mantelsack war seiner traurigen Sache allzu sicher.
»Geben Sie mir Ihr Buch«, sagte er kalt.
Petersen klammerte sich an sein Buch, erhob es beschwörend mit beiden Händen empor und fuhr fort, mit halb gelähmter Zunge zu deklamieren.
»Glauben Sie mir doch, Herr Oberlehrer, Herr Doktor, es ist nichts im Buche. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe nicht betrogen. Ich bin immer ehrlich gewesen.
Geben Sie mir das Buch«, wiederholte der Ordinarius und stampfte mit dem Fuße. Da erschlaffte Petersen und sein Gesicht wurde ganz grau.
»Gut«, sagte er und lieferte das Buch aus. »Hier ist es. Ja, es ist ein Schlüssel darin. Sehen Sie selbst, da steckt er. Aber ich habe ihn nicht gebraucht«, schrie er plötzlich in die Luft hinein.
Allein Dr. Mantelsack überhörte diese unsinnige Lüge, die der Verzweiflung entsprang. Er zog den Schlüssel hervor, betrachtete ihn mit einem Gesicht, als hätte er stinkenden Unrat in der Hand, schob ihn in die Tasche und warf den Ovid verächtlich auf Petersens Platz zurück.
»Das Klassenbuch«, sagte er dumpf.
Adolf Totenhaupt brachte dienstbeflissen das Klassenbuch herbei und Petersen erhielt einen Tadel wegen versuchten Betruges, was ihn auf lange Zeit hinaus vernichtete und die Unmöglichkeit seiner Versetzung zu Ostern besiegelte.
»Sie sind der Schandfleck der Klasse«, sagte Dr. Mantelsack noch und kehrte dann zum Katheder zurück.
Petersen setzte sich und war gerichtet. Man sah deutlich, wie sein Nebenmann ein Stück von ihm wegrückte. Alle betrachteten ihn mit einem Gemisch von Ekel, Mitleid und Grauen. Er war gestürzt, einsam und vollkommen verlassen, darum, dass er ertappt worden war. Es gab nur eine Meinung über Petersen, und das war die, dass er wirklich der Schandfleck der Klasse sei. Man anerkannte und akzeptierte seinen Fall ebenso widerstandslos, wie man Timms und Buddenbrooks Erfolge und das Unglück des armen Mumme anerkannt und akzeptiert hatte. Und er selbst tat desgleichen.
Wer unter diesen 25 jungen Leuten von rechtschaffener Konstitution stark und tüchtig für das Leben war, wie es ist, der nahm in diesem Augenblicke die Dinge völlig, wie sie lagen, fühlte sich nicht durch sie beleidigt und fand, dass alles selbstverständlich und in der Ordnung sei. Aber es gab auch Augen, die sich in finsterer Nachdenklichkeit auf einen Punkt richteten. Der kleine Johann starrte auf Hans-Hermann Kilians breiten Rücken, und seine goldbraunen, bläulich umschatteten Augen waren ganz voll von Abscheu, Widerstand und Furcht. Dr. Mantelsack aber fuhr fort zu unterrichten. Er rief einen anderen Schüler auf, irgendeinen, Adolf Totenhaupt, weil er für heute ganz und gar die Lust verloren hatte, die Zweifelhaften zu prüfen. Und dann kam noch einer daran, der mäßig vorbereitet war und nicht einmal wusste, was Patula Jovis Arbore Glandis hieß, weshalb Buddenbrook es sagen musste. Er sagte es leise und ohne aufzublicken, weil Dr. Mantelsack ihn fragte, und erhielt ein Kopfnicken dafür. Und als es mit den Produktionen der Schüler zu Ende war, hatte die Stunde auch jedes Interesse verloren. Dr. Mantelsack ließ einen Hochbegabten auf eigene Faust weiter übersetzen und hörte ebenso wenig zu wie die anderen 24, die anfingen, sich für die nächste Stunde zu präparieren. Dies war nun gleichgültig. Man konnte niemandem ein Zeugnis dafür geben, noch überhaupt den dienstlichen Eifer danach beurteilen. Auch war die Stunde nun gleich zu Ende. Sie war zu Ende. Es schellte. So hatte es kommen sollen für Hanno. Sogar ein Kopfnicken hatte er bekommen. »Nun«, sagte Kai, als sie inmitten der Kameraden über die gotischen Korridore ins Chemiezimmer gingen. »Was sagst du jetzt, Hanno? Wenn sie die Stirn des Cäsar werden sehen, du hast ein unerhörtes Glück gehabt.« »Mir ist übel, Kai«, sagte der kleine Johann. »Ich will es gar nicht, das Glück. Es macht mir übel.« Und Kai wusste, dass er in Hannos Lage genauso empfunden haben würde. Das Chemiezimmer war ein Gewölbe mit amphitheatralisch aufsteigenden Bänken, einem langen Experimentiertisch und zwei Glasschränken voller Phiolen. Die Luft war in der Klasse zuletzt wieder sehr heiß und schlecht gewesen, aber hier war sie gesättigt mit Schwefelwasserstoff, mit dem soeben experimentiert worden war, und stank über alle Maßen. Kai riss das Fenster auf, stahl dann Adolf Totenhaupts Reinschriftheft und begann, in großer Eile das Pensum abzuschreiben, das heute vorzuweisen war. Hanno und mehrere andere Schüler taten dasselbe. Das nahm die ganze Pause in Anspruch, bis es schellte und Dr. Marotzke erschien. Dies war der tiefe Oberlehrer, wie Kai und Hanno ihn nannten. Es war ein mittelgroßer, brünetter Mann mit außerordentlich gelbem Teint, zwei Wulsten an der Stirn, einem harten und schmierigen Bart und ebensolchem Haupthaar. Er sah beständig übernächtig und ungewaschen aus, was aber wohl auf Täuschung beruhte. Er unterrichtete in den Naturwissenschaften, aber sein Hauptgebiet war die Mathematik und er galt für einen bedeutenden Denker in diesem Fache. Er liebte es, von den philosophischen Stellen der Bibel zu sprechen, und zuweilen, in guter und träumerischer Stimmung, ließ er sich vor Sekundanern und Primanern herab, seltsame Auslegungen geheimnisvoller Schriftstellen zu liefern. Außerdem aber war er Reserveoffizier, und zwar mit Begeisterung. Als Beamter, der zugleich Militär war, stand er bei Direktor Wulicke aufs Beste angeschrieben. Er hielt von allen Lehrern am meisten auf Disziplin, musterte die Front der strammstehenden Schüler mit kritischem Blick und verlangte kurze und scharfe Antworten. Diese Mischung von Mystizismus und Schneidigkeit war ein wenig abstoßend. Die Reinschriften wurden vorgezeigt, und Dr. Marotzke ging umher und tippte auf jedes Heft mit dem Finger, wobei gewisse Schüler, die nichts geschrieben hatten, ihm ganz andere Bücher oder alte Arbeiten vorlegten, ohne dass er dies bemerkte. Dann begann er den Unterricht. Und wie soeben gelegentlich des Ovid, so hatten die 25 jungen Leute sich jetzt mit Rücksicht auf Bohr, Chlor oder Strontium über ihren Diensteifer auszuweisen.
Hans Hermann Kilian ward belobigt, weil er wusste, dass BASO4 oder Schwerspat das gebräuchlichste Fälschungsmittel sei. Überhaupt war er der Beste, darum, weil er Offizier werden wollte. Hanno und Kai wussten gar nichts, und in Dr. Marotzkes Notizbuch erging es ihnen übel. Und als es mit dem Prüfen, Verhören und Zeugnisgeben zu Ende war, war auch das Interesse an der Chemiestunde allerseits so gut wie erschöpft. Dr. Marotzke fing an, ein paar Experimente zu machen, ein wenig zu knallen und farbige Dämpfe zu entwickeln, aber das war gleichsam nur, um den Rest der Stunde auszufüllen. Schließlich diktierte er das Pensum, das fürs nächste Mal zu lernen war. Dann klingelte es, und auch die dritte Stunde war vorüber. Alle waren vergnügt, bis auf Petersen, den es heute getroffen hatte. Denn jetzt kam eine lustige Stunde, vor der sich keine Seele zu fürchten brauchte und die nichts als Unfug und Amüsement versprach. Es war das Englische bei dem Kandidaten Modersohn, einem jungen Philologen, der seit ein paar Wochen probeweise in der Anstalt wirkte oder, wie Kai Graf Mölln es ausdrückte, ein Gastspiel auf Engagement absolvierte. Aber er hatte wenig Aussicht, engagiert zu werden. Es ging allzu fröhlich in seinen Stunden zu. Einige blieben im Chemiesaale und andere gingen ins Klassenzimmer hinauf. Aber auf dem Hofe brauchte jetzt niemand zu frieren, denn droben auf dem Korridor hatte schon während der Pause Herr Modersohn die Aufsicht und der wagte, keinen hinunterzuschicken. Auch galt es, Vorbereitungen zu seinem Empfange zu treffen. Es wurde nicht einmal ein wenig stiller in der Klasse, als es zur vierten Stunde schellte. Alles schwatzte und lachte, voll Freude auf den Tanz, der nun bevorstand. Graf Mölln, den Kopf in beide Hände gestützt, fuhr fort, sich mit Roderich Ascher zu beschäftigen, und Hanno saß still und sah dem Spektakel zu. Einige ahmten Tierstimmen nach. Ein Hahnenschrei zerriss die Luft, und dort hinten saß Wasservogel und grunzte genau wie ein Schwein, ohne dass man sehen konnte, dass diese Laute aus seinem Innern kamen. An der Wandtafel prangte eine große Kreidezeichnung, eine schielende Fratze, die der Rhapsode Tim vollbracht hatte. Und als dann Herr Modersohn eintrat, konnte er trotz der heftigsten Anstrengungen die Tür nicht hinter sich schließen, weil ein dicker Tannenzapfen in der Spalte stak, der erst von Adolf Totenhaupt entfernt werden musste. Der Kandidat Modersohn war ein kleiner, unansehnlicher Mann, der beim Gehen eine Schulter schräg voranschob, mit einem säuerlich verzogenen Gesicht und sehr dünnem schwarzem Bart. Er war in furchtbarer Verlegenheit. Immer zwinkerte er mit seinen blanken Augen, zog den Atem ein und öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen. Aber er fand nicht die Worte, die nötig waren. Nach drei Schritten, die er von der Tür aus zurückgelegt, trat er auf eine Knallerbse von seltener Qualität, die einen Lärm verursachte, als habe er auf Dynamit getreten. Er fuhr heftig zusammen, lächelte dann in seiner Not, tat, als sei nichts geschehen, und stellte sich vor die mittlere Bankreihe, indem er sich nach seiner Gewohnheit, schief gebückt, mit einer Handfläche auf die vorderste Pultplatte stützte. Aber man kannte diese seine Lieblingsstellung, und darum hatte man diese Stelle des Tisches mit Tinte beschmiert, so dass Herr Modersohn sich nun seine ganze kleine, ungeschickte Hand besudelte. Er tat, als bemerke er es nicht, legte die nasse und geschwärzte Hand auf den Rücken, blinzelte und sagte mit weicher und schwacher Stimme, »Die Ordnung in der Klasse lässt zu wünschen übrig.« Hanno Buddenbrook liebte ihn in diesem Augenblick und blickte unbeweglich in sein hilflos verzogenes Gesicht. Aber Wasservogels Grunzen ward immer lauter und natürlicher und plötzlich prasselten eine Menge Erbsen gegen die Fensterscheibe, prallten ab und fielen rasselnd ins Zimmer zurück. »Es hagelt«, sagte jemand laut und deutlich. Und Herr Modersohn schien dies zu glauben, denn er zog sich ohne weiteres aufs Katheder zurück und verlangte nach dem Klassenbuche. Dies tat er nicht, um jemanden einzuschreiben. sondern obgleich er bereits 5 oder 6 Unterrichtsstunden in dieser Klasse erteilt hatte, kannte er doch die Schüler bis auf einige wenige noch nicht und war genötigt, die Namen aufs Geratewohl aus dem schriftlichen Verzeichnis abzulesen.
»Feddermann«, sagte er, »wollen Sie bitte das Gedicht aufsagen?«
»Fehlt«, schrie eine Menge verschiedenartiger Stimmen. Und dabei saß Feddermann groß und breit an seinem Platze und schnellte mit unglaublicher Geschicklichkeit Erbsen durch die ganze Stube. Herr Modersohn blinzelte und buchstabierte sich einen neuen Namen zusammen.
»Wasservogel«, sagte er.
»Verstorben«, rief Petersen, der vom Galgenhumor ergriffen worden war. Und unter Füßescharren, Gegrunz, Gekräh und Hohngelächter wiederholten alle, dass Wasservogel tot sei. Herr Modersohn blinzelte abermals, er blickte sich um, verzog säuerlich den Mund und sah dann wieder ins Klassenbuch, in dem er mit seiner kleinen, ungeschickten Hand auf den Namen zeigte, den er nun aufrufen wollte.
»Perlemann«, sagte er ohne viel Zuversicht.
»Leider dem Wahnsinn verfallen«, sprach Kai Graf Mölln klar und fest. Und unter wachsendem Hallo wurde auch dies bestätigt. Da stand Herr Modersohn auf und rief in den Lärm hinein, »Buddenbrook, Sie werden mir eine Strafarbeit anfertigen. Wiederholt sich Ihr Lachen, so werde ich Sie tadeln müssen.« Dann setzte er sich wieder. In der Tat, Buddenbrook hatte gelacht. Er war über Kais Witz in ein leises und heftiges Lachen geraten, dem er nicht Einhalt gebieten konnte. Er fand ihn gut. Und besonders das »Leider« erschütterte ihn mit Komik. Als aber Herr Modersohn ihn anherrschte, wurde er ruhig und blickte still und finster auf den Kandidaten. Er sah in diesem Augenblick alles an ihm. Jedes jämmerliche Härchen seines Bartes, der überall die Haut durchscheinen ließ, und seine braunen, blanken, hoffnungslosen Augen, sah, dass er gleichsam 2 Paar Manschetten an seinen kleinen, ungeschickten Händen trug, weil seine Hemdärmel an den Gelenken ebenso lang und breit waren wie die eigentlichen Manschetten, sah seine ganze armselige und verzweifelte Gestalt. Er sah auch in sein Inneres hinein. Hanno Buddenbrook war beinahe der Einzige, den Herr Modersohn schon mit Namen kannte, und das benutzte er dazu, ihn beständig zur Ordnung zu rufen, ihm Strafarbeiten zu diktieren und ihn zu tyrannisieren. Er kannte den Schüler Buddenbrook nur deshalb, weil er sich durch stilles Verhalten von den anderen unterschieden hatte, und diese Sanftmut nützte er dazu aus, ihn unaufhörlich die Autorität fühlen zu lassen, die er den Lauten und Frechen gegenüber nicht geltend zu machen wagte. »Selbst das Mitleid wird einem auf Erden durch die Gemeinheit unmöglich gemacht«, dachte Hanno. »Ich nehme nicht daran teil, Sie zu quälen und auszubeuten, Kandidat Modersohn, weil ich das brutal, hässlich und gewöhnlich finde, und wie antworten Sie mir? Aber so ist es, so ist es, so wird es immer und überall sich verhalten«, dachte er, und Furcht und Übelkeit stiegen wieder in ihm auf. Und dass ich sie obendrein so widerlich deutlich durchschauen muss. Endlich fand sich einer, der weder tot noch wahnsinnig war und es übernehmen wollte, die englischen Verse aufzusagen. Es handelte sich um ein Gedicht, das »The Monkey« hieß, ein kindisches Machwerk, dass man diesen jungen Leuten, die sich großen Teiles aufs Meer, ins Geschäft, ins ernsthafte Lebensgetriebe sehnten, zugemutet hatte, auswendig zu lernen. »Monkey, little merry fellow, thou art nature's Punchinello.« Es gab eine Menge Strophen, und der Schüler Kasbaum las sie aus seinem Buche vor. Herrn Modersohn gegenüber brauchte man sich nicht den geringsten Zwang anzutun. Und der Lärm war immer noch ärger geworden. Alle Füße waren in Bewegung und scharrten den staubigen Boden. Der Hahn krähte, das Schwein grunzte, die Erbsen flogen. Die Zügellosigkeit berauschte die 25. Die ungeordneten Instinkte ihrer 16, 17 Jahre wurden wach. Blätter mit den obszönsten Bleistiftzeichnungen wurden emporgehoben, umhergeschickt und gierig belacht. Auf einmal verstummte alles. Der Rezitierende unterbrach sich. Herr Modersohn selbst richtete sich auf und lauschte. Etwas Liebliches geschah. Feine und glockenreine Klänge drangen aus dem Hintergrunde des Zimmers und flossen süß, sinnig und zärtlich in die plötzliche Stille. Es war eine Spieluhr, die jemand mitgebracht hatte und die »Du, du liegst mir am Herzen« spielte mitten in der englischen Stunde. Genau aber in dem Augenblick, da die zierliche Melodie verklang, vollzog sich etwas Fürchterliches. Es brach über alle Anwesenden herein, grausam, unerwartet, übergewaltig und lähmend.